Willst du heute hier bleiben? Willst du hier bleiben? Ja, ich möchte gerne zu Beginn der Predigt mit uns beten. Lieber Vater, ich danke für diesen Zuspruch dieses Liedes, dass wir in deiner Hand gehalten sind. Danke, dass du so verschiedene Ebenen hast, unsere Herzen zu erreichen, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und für mich ist immer wieder ein Wunder, wenn du dein Wort aufschließt, uns damit erreichst. Und ich bitte, dass du das tust und dass du uns segnest durch dein Reden. Amen. In der vorletzten Woche, ich weiß nicht, ob das jemand von euch verfolgt hat, wurde ja Wladimir Putin zu seiner vierten Amtszeit nicht eingesegnet, sondern vereidigt. Und ich habe das erst im Deutschlandfunk gehört, so als Bericht. Und das war faszinierend. Dann habe ich gedacht, das guckst du dir jetzt auch nochmal auf YouTube an. Das habe ich auch gemacht. Und da sieht man, wie der Wladimir durch die gefühlt kilometerlangen Gänge seines Amtssitzes schreitet. Der ist ja ganz cool. Guckt da mal so und immer die Kamera vor ihm her und dann tritt er aus dem Gebäude raus und da wartet dann eine Wahnsinnslimousine und der Kommentator sagte extra, dieses Jahr das erste Mal kein Mercedes. Neu erwachte Selbstbewusstsein der Russen, also eine Produktion russischer Herkunft. Das allererste Mal, Wladimir steigt ein, natürlich alles auf und dann Eskorte die paar Meter zum Kreml. Und da geht er dann durch diese fantastischen Gänge vom Kreml in den St. Georg-Saal. 3000 geladene Gäste huldigen ihm. Und man muss sagen, der Kreml ist beeindruckend. Da ist der Trump Tower wirklich ein vergoldetes Dixi-Klo gegen, wenn man in dem Kreml da drin sitzt. Und dann kommt er heraus und dann Militärparade mit schmucken Uniformen, Schingdratabum, alles dabei. Und dann dachte ich so, wow. Das ist wirklich auf seine Art gelungen, eine Demonstration von Macht. Hier bin ich, bin der Waldemar, der Wladimir und ich habe die Macht. Was mir da auch aufgefallen ist, fast genau ein Jahr vorher hat der smarte Emmanuel Macron auch seine Macht demonstriert vor dem Louvre. Schöner Abend, Beleuchtung, Beethoven, alles ganz fein, aber das Signal war genauso klar, Leute, jetzt bin ich an der Macht. Ja, da könnte man jetzt sagen, oh, das ist ja, die Politiker haben ja alles nichts mit zu tun, aber wer die Aachener Zeitung aufmerksam liest, eine ganze Seite, da ging es auch um Macht, und zwar ums Autofahren, Dirk Johann. Ja, das heißt, wie der kleine Bürger, so wie du und ich, seinem Verkehrsgegner seine Macht zeigt. Und ihr Lieben, wer lange genug verheiratet oder in einer Partnerschaft ist, auch der weiß, wo die Beziehungsstellschrauben sind und wie man Einfluss auf den Partner ausübt. Man könnte auch böse sagen, Macht ausübt. Das heißt also, wir sind nicht so ganz unbetroffen vom Thema Macht. Und da bin ich auch fast schon beim Predigtthema, denn es geht heute um Macht. Das griechische Wort dafür ist Dynamis. Und im Neuen Testament hat dieses Wort Dynamis eine besondere Stellung, weil dieses Wort fast ausschließlich für die Macht Gottes reserviert ist. Und was dann nicht überrascht, und da sind wir jetzt bei den Gnadengaben, es gibt eine Gnadengabe, die mit Macht zu tun hat, mit Dynamis. Sollte man gar nicht meinen, und ich werde wieder den Predigttext lesen im gesamten Zusammenhang. Manche werden ihn jetzt fast auswendig kennen, aber ich kann nicht immer voraussetzen, dass alle da sind. Von daher 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Nochmal der Zusammenhang, in dem dann Paulus die Gnadengaben auflistet und ich arbeite die ja so in unregelmäßigen Abständen ab. Paulus schreibt, es gibt viele verschiedene Gnadengaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Wirkungen, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen, der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist Weisheitsrede gegeben, dem anderen aber wird ein Wort der Erkenntnis gegeben durch denselben Geist. Einem anderen wird die Gnadengabe des Glaubens in denselben Geist gegeben, einem anderen Heilungsgaben in dem einen Geist und, jetzt kommt unsere Gabe, einem anderen Kräfte zu Machttaten. Kräfte zu Machttaten. Und diese Gnadengabe wird es heute geben. Ist ein etwas sperriger Begriff, aber ich erkläre auch gleich, warum ich dabei bleibe. Jetzt nach der Einleitung über Putin, Macron und den Autofahrer und den Ehepartner, könnte man sagen, das ist endlich mal eine Gabe, die attraktiv ist. Eine Gabe, wo ein Mensch, wie auch immer, Macht bekommt. Kraft bekommt, Machttaten auszuführen. Also ein Beispiel, könnte ich mir so vorstellen, irgendein Redakteur der Aachener Zeitung schreibt schlecht oder redet schlecht über die Gemeinde und ich gehe hin in der Vollmacht und sage, sei stumm für die nächsten... fürs nächste halbe Jahr. Ja, wäre doch schön, oder wir machen eine Feier, der Wein geht aus und ich mache Wasser zu Wein. Das wäre doch mal was. Ne, wir singen immer, unser Gott ist der mächtige Gott, aber jetzt könnten wir es mal zeigen und auf der Homepage veröffentlichen. Kommt zu uns, bei uns könnt ihr was erleben. Werbetechnisch wäre das auch nicht schlecht. Also Kräfte zu Machttaten, eine attraktive Gabe vielleicht. Kehren wir aber zum Predigtext zurück und von allen pastoralen Machtfantasien weg. Nochmal den Text. Einem anderen gibt derselbe Geist Kräfte zu Machttaten. Paulus beschreibt diese Gabe mit zwei Worten, die wir im Deutschen irgendwie auch kennen. Wir kennen alle das Wort Energie und wir kennen alle das Wort Dynamo oder Dynamik, Dynamit, noch viel schöner, da merkt man das viel mehr. Mit diesen beiden Worten, Energenemata, Dynamion, beschreibt Paulus diese Begabung, Kräfte von Macht hat. Also zwei Kraft-Energie-Worte, um eine Gabe zu beschreiben. Deshalb finde ich es auch nicht so gut, damit Wundertaten zu arbeiten, aber das machen die meisten Übersetzungen. Bleiben wir also mal bei diesem sperrigen Begriff Kräfte zu Machttaten. Wie bei leider bei vielen dieser Gaben, erquickt Paulus uns nicht so sehr mit einer Fülle von Informationen, was das denn nun eigentlich ist, wie man sie bekommt und wie man damit umzugehen hat, sondern er schreibt einfach, diese Gabe gibt es, fertig. Und da stehen wir dann da. Dann gucke ich natürlich in die Kommentare, was schreiben die Ausleger. Und die meisten Seriösen schreiben, wir wissen es nicht und sagen, wir müssen raten. Zum Beispiel, wie ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, Strafwunder könnte darunter fallen. Also wir kennen das von Ananias und Sapphira, die die Gemeinde betrügen wollen und die darüber versterben. Man könnte sagen, Austreibung von Dämonen wird uns berichtet, Versorgungswunder, die Speisung der 5000 oder auch Wasser zu Wein. Naturwunder, Jesus stillt den Sturm, Befreiungswunder, Paulus und Silas werden aus dem Gefängnis befreit durch das Wirken Gottes, durch ein Erdbeben und so weiter. Das sind also die Vorschläge, die gemacht werden, um sich zu verdeutlichen, Machttaten Gottes durch einen Menschen hervorgerufen. Diese Machtdaten werden uns im Neuen Testament berichtet, schwerpunktmäßig bei Jesus und auch ein bisschen bei den Aposteln. Und es ist wirklich nicht auszuschließen, dass Paulus von diesen Machtdaten spricht, wenn er diese Gabe meint. Aber er sagt es eben nicht. Deshalb ist so für mich immer der Weg zu gucken, wenn wir uns das verdeutlichen wollen, wie kommen wir an Informationen ran, und ich möchte dann einfach mit euch so ein bisschen das Leben Jesu abschreiten, weil letztlich ja alle Gnadengaben in Jesus verkörpert sind und wir ja als Leib Christi seine Gaben letztlich widerspiegeln. Und möchte ich mit euch ein bisschen draufschauen, wie Jesus mit seiner Kraft, mit seiner Macht, die Gott ihm gegeben hat, wie er damit umgeht. Die Menschen, die ihn beobachten, nehmen ihn wirklich als machtvollen Menschen wahr. Die Emmaus-Jünger, wir erinnern uns vielleicht, nach österlichem Gespräch, wo als sie auf Jesus treffen, sagen sie, du hast keine Ahnung, was mit Jesus war. Er war Prophet, mächtig, also Dynamis steht hier, in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. Wenn wir sehen, wie Jesus mit seiner Macht umgeht, dann nie so, wie wir das vielleicht von Putin oder Macron oder so kennen, um andere Menschen zu Verlierern zu machen. Ja, man hat das gesehen, Macron und Trump geben sich die Hände und es geht nur darum, wer gewinnt. Wer kann länger die Hände drücken, wer kann den anderen ein bisschen niedermachen, ihm die Schuppen vom Anzug blasen, all solche Sachen. Da hat Jesus nichts mit zu tun. Er möchte nie jemals jemanden erniedrigen, auch sich nie als Sieger aufspielen. Jesus legt es grundsätzlich ab, Menschen zu beeindrucken. Es ist manchmal der Effekt, dass Menschen beeindruckt werden. Aber wo man ihn dazu zwingen will, zu sagen, demonstriere doch mal deine Macht, damit wir dir glauben können, lehnt er das immer ab und manchmal sogar sehr zornig. Ich lese es aus Matthäus 16, Vers 1 und Vers 4. Die Pharisäer und die Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Sie forderten ihn auf, ihnen mit einem Zeichen vom Himmel zu beweisen, dass er von Gott gesandt sei. Er aber gab ihnen zur Antwort: Jetzt verlangt diese Generation, die noch böse ist und nicht sich von Gott abgewandt hat, auch noch ein Zeichen. Es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Damit ließ er sich stehen und ging weg. Also da merkt man auch einen gewissen Zorn bei Jesus, dass er keine Lust hat, auf diese Machtspielchen einzugehen. Oder die andere sehr markante Stelle, Matthäus 27 bei der Kreuzigung. Zusammen mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts, einer links von ihm. Die Leute gingen vorüber, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch. Anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Aber Jesus macht es nicht. Er drückt niemanden mit seiner Macht. Viele seiner Machttaten geschehen im Verborgenen, manchmal so nebenbei, dass man sehr genau hinschauen muss. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er letztlich nur den Jüngern erscheint nach seiner Auferstehung, weil er niemanden zum Glauben drängen oder drücken oder zwingen will. Um den Charakter dieser Macht Gottes vielleicht noch mal ins Auge zu bringen, möchte ich zwei markante Punkte aus dem Leben Jesu noch mal besonders herausgreifen. Wenn wir sehen, wie Lukas das berichtet, wie der Maria gesagt wird, dass sie schwanger werden wird mit Jesus, da sagt der Engel Gabriel: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Höchsten, die Dynamis des Höchsten, wird dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Viele Menschen haben ja ein Problem mit dieser Zeugung und Jungfrauengeburt. Und man kann es eben auch nicht erklären. Und deswegen benutzt Lukas hier diesen Ausdruck und sagt, beziehungsweise der Engel und sagt, es ist die Macht Gottes, die das tut. Es ist unerklärlich, nicht verfügbar. Aber wenn Gott das will, dann sendet er seine Macht und tut, was sie tun soll, in seinem Sinne. Für uns nicht verfügbar, aus einer anderen Welt, aber wenn Gott will, wirksam. Und die zweite Situation aus dem Leben Jesu, da wo Jesus sozusagen am schwächsten ist und was uns jetzt auch noch näher heranführt, finde ich, an dieses Ganze, an diese Thematik von Macht, ist, wo Gott seine Macht zeigt bei Jesus, ist bei seiner Auferstehung. Also in dem Punkt, wo Jesus quasi überhaupt nichts mehr leisten kann, erweist Gott an ihm seine Macht und ruft ihn zurück ins Leben. Das heißt, die Macht Gottes, das ist so eine Spur, wirkt insbesondere in Situationen von großer Schwachheit. Vermehrt wird die Macht Gottes in Situationen der Schwäche sichtbar. Paulus beschreibt es in 2. Korinther so, er sagt: Jesus war schwach, als er gekreuzigt wurde, doch jetzt lebt er durch Gottes Macht, durch Gottes Dynamis. Und dann sagt er, genauso ist es bei uns. Wir teilen seine Schwachheit, weil wir mit ihm verbunden sind. Aber gerade deshalb, wegen unserer Zusammengehörigkeit mit ihm, haben wir durch Gottes Macht auch Anteil an seinem Leben. Ich habe bisher ganz, ganz selten über diese Spannung weil Paulus gepredigt oder auch selber ungern darüber gelesen zwischen Schwachheit und Macht. Es gibt ja bei Paulus sehr viele Texte, wo er über seine Schwachheit schreibt. Und ich merke, da sträubt sich in mir so viel gegen, weil ich möchte eben nicht schwach sein. Aber offensichtlich scheint es so zu sein, dass die Macht Gottes und meine Schwachheit irgendwie miteinander korrespondieren, zusammengehören oder wie auch immer. Paulus sagt, in meinem Leben zeigt sich Gottes Macht eigentlich immer dann, wenn ich schwach bin. 1. Korintherbrief, 2. Kapitel. Als ich zu euch kam, schreibt er, um euch das Geheimnis zu verkündigen, also das Evangelium, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, also auch eigentlich den Schwachen. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, sondern geschah in der Erweisung des Geistes und der Macht, der Kraft, der Dynamis. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Macht. Also hier, ich bin schwach, unsicher, ich traue mich fast kaum, vor euch zu sprechen, aber Gottes Macht zeigt sich da. Und das ist, was Paulus immer wieder erlebt. Persönlich fühlt er sich schwach, entweder durch die Situation, durch die Umstände, oder er ist es eben auch durch Krankheit. Er sagt, in Galatien taucht er auf und ist krank. Und er sagte, ihr habt euch fast ein Auge ausgerissen, damit ich einigermaßen zurechtkam. Und genau an diesen Situationen verwendet Paulus auch diesen Begriff Energemata Dynamion, also die Gabe, Kräfte zu Machttaten, erweist sich, wenn ich schwach bin. Da schildert er erstmal, ohne jetzt genau zu sagen, was das im Einzelnen ist. Aber sie sind Teil des Wirkens Gottes durch Paulus, wenn er sich schwach erlebt. Und es ist dann offensichtlich so, dass die Menschen das mitkriegen. Also diese Machtdaten sind für die Menschen erfahrbar. Es werden Widerstände bei den Menschen durchbrochen. Sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Sie verlieren Bindungen. Sie kommen aus Bindungen frei und lernen die Macht, die Kraft Gottes kennen. Paulus zieht dann ein Fazit im 2. Korinther. Er sagt, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das heißt, Gott stellt sich immer dann, wenn, ich sag mal, Paulus sich nicht gut drauf fühlt, zu dieser Schwachheit und zeigt seine Stärke. Und bestätigt so mit, wie auch immer, zu beschreibenden Machtdaten, das, was Paulus weitergibt. Was bedeutet das, ich sage es mal vorsichtig, für uns heute oder sag mal für diese Gnadengabe, Kräfte der Machttaten? So groß die Faszination ist für die Gemeinde, die oft ja ein schwacher Verein ist, sagen wir mal, Machttaten zu bekommen, merken wir auf der anderen Seite, dass dafür irgendwie auch Voraussetzungen da sein müssen. Ich will jetzt nicht sagen, einen Preis zu zahlen, aber es sind Voraussetzungen. Und dann die Voraussetzung ist eben Schwäche. Also das, was wir in der Regel eigentlich nicht anstreben. Jeder möchte am liebsten gesund, kräftig und gut drauf sein. Aber da scheinen die Gnadengabe von Machtdaten eher weniger aufzutreten. Das heißt also, in Situationen, die wir eigentlich nicht wollen, wo wir unsicher sind, wo wir verzagt sind, gerade in Situationen, wo wir schwache Zeugen Jesu sind, da kann diese Gnadengabe erfahrbar werden. Da kann Gott es auf einmal entfalten. Oder der will es machen. Sagen wir es so, der will es machen. Was heißt das für uns? Ich möchte ja immer, dass diese Gnadengaben auch lebendig werden in der Gemeinde. Das heißt für uns doch, dass Gott in uns durch seinen Geist eine tiefe Sehnsucht schenkt, seine Zeugen zu sein. Und dort, wo wir leben, zu berichten, was wir mit Jesus erfahren haben, wer er für uns ist, dass er unser Herr ist, der uns befreit hat, der uns liebt, zu dem wir gehen werden in die Ewigkeit. Und offensichtlich scheint es normal zu sein, dass man das in Schwachheit tut, dass man unsicher ist, dass man Angst hat, mit Menschen so zu reden. Das ist relativ normal. Das heißt, diese Angstsituation, die wir gerne vermeiden, dass wir dafür beten, dass Gott uns die doch schenkt. Wir sagen, ja Herr, wir sind deine Zeugen, wir wollen das leben und wir warten, hoffen und wünschen, dass du dich dann zustellst in unserer Schwachheit mit deinen Machttaten, wie immer das auch aussieht, dass Menschen durch unser schwaches Zeugnis, durch unseren schwachen Lebensstil vielleicht auch, durch unsere Ängste hindurch, dich kennenlernen und deine Macht erleben. Ja, anders kann ich diese Spannung eigentlich gar nicht formulieren. Wer in den neuen Open Doors Heft mal reingeguckt hat, wo Open Doors berichtet, was Christen erleben, die in ihren Ländern wirklich, wirklich große Nachteile erleben, die verfolgt werden, die manchmal ihr Leben riskieren oder oft ihr Leben riskieren und oft auch ihr Leben dabei verlieren. Dort gibt es Berichte, wie Gott in diese Situation hinein machtvoll handelt. Da ist ein junger Mann, der war Moslem, hat sich bekehrt, von seiner Familie ausgestoßen, verflucht, wird Pastor. Und in seine Kirche, als er gerade predigt, stürmen Muslime rein, Islamisten halten ihm die Knarre an den Kopf und er sagt, und wenn du mich erschießt, Jesus liebt dich. Und der Typ ärgert sich so sehr, drückt dreimal ab und nichts passiert. Die Islamisten stürmen voller Angst aus der Kirche wieder raus und er überlebt. Das sind Bewahrungswunder. Und er hat sich, und er schreibt das, er fühlt sich nicht stark dabei, aber er hat die Macht Gottes erlebt. Sein Leben wurde in diesem Fall gerettet. Ich bin dankbar für die Freiheit, die wir haben hier in unserem Land. Aber letztlich nutzen wir diese Freiheit viel zu wenig, um mit aller Unsicherheit Zeugen zu sein und auf der anderen Seite dann aber auch das zu erleben, dass Gott sich mit seinen Machtdaten zu unserer Unsicherheit stellt. Und das wäre so mein Gebet oder mein Fazit auch für uns, dass wir jetzt nach der Predigt uns etwas Zeit nehmen, nochmal vor Gott zu treten und das in uns ganz persönlich auch erneuern zu lassen, wo wir einfach keine Lust mehr haben, Zeugen zu sein, wo wir es schon so oft gehört haben und ja eben diese Situation der Unsicherheit und der Angst, Zeugen zu sein, umgehen wollen, dass wir da sagen, nee Herr, und dennoch. Wir haben in deinem Wort gehört, es gibt diese Gnadengabe, dass du Machttaten dazu schenkst und das vertrauen wir einfach, dass du das auch uns schenkst, heute in unserer Zeit. Aber bevor wir beten, würde ich gerne dieses Anfangslied nochmal von euch hören. Ich fand das so schön, somit keine Angst, auch, also keine Angst, komm, das, auch wenn es ein bisschen hoch war an einer Stelle, das war super. Könnt ihr das nochmal singen und dann nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit zu beten und dann macht der Siegfried weiter, ja? Einverstanden?